Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Die Fußballweltmeisterschaft 1974 in Deutschland war ein denkwürdiges Turnier. Nicht nur dank des Weltmeisters Deutschland, sondern auch dank des Finalisten Niederlande, der damals den spektakulärsten Fußball bei dieser WM spielte. Beide Teams hatten gemeinsam, dass sie sich um einen Fußballer formten. Der zählte jeweils zu den größten der Geschichte. Bei den Deutschen war das Franz Beckenbauer, bei den Niederländern Johan Cruyff. 1974, die WM der Genies, heißt deshalb das Buch von Dietrich Schulze-Marmeling und Hubert Dahlkamp. Es zeigt auf, wie dieses Turnier durch diese prägenden Figuren den Fußball veränderte. Stefan Osterhaus.
Und da ist der Pfiff. Die Holländer von links nach rechts im Anstoß bringen den Ball sofort in die Breite des Spielfeldes und geben ihn dann.
Das Finale der Fußballweltmeisterschaft 1974 in Deutschland im Olympiastadion von München. Deutschland und die Niederlande stehen sich gegenüber. Die Teams, die schon vor dem Turnier als Favoriten gegolten hatten. Ein Traumfinale und ein hart umkämpftes Spiel, das die Deutschen mit 2:1 gewinnen, weil Gerd Müller wie immer zuverlässig trifft.
Auch Grabowski gefällt mir heute. Sieht jetzt, dass Bonhoff steil geht und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet. Im 16-Meter-Raum, spitzer Winkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller!
1974, WM der Genies. So heißt das sorgfältig recherchierte Buch von Dietrich Schulze-Marmeling und Hubert Dahlkamp. Obwohl es nach Auffassung der Autoren die WM der Genies ist, so ist es doch kein Beitrag zur Legendenhuldigung. Es zeichnet nach, wie es dazu kam, dass gerade diese WM in Deutschland den Fußball auf Jahrzehnte prägte. Was Schulze-Marmeling und Dahlkamp gelingt, ist die Dokumentation eines in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen WM-Turniers, das auf seinen Höhepunkt wie ferngesteuert hinauslief. König Johann gegen Kaiser Franz Beckenbauer, der Niederländer Johann Cruyff gegen den deutschen Franz Beckenbauer. Jeder für sich ein Visionär und unglaublich einflussreich als Fußballer wie später auch als Trainer. Dietrich Schulze-Marmeling sagt:
Wir haben da zwei spielbestimmende Persönlichkeiten, Beckenbauer und Cruyff, die beide ein Stück Fußballgeschichte schreiben, von unterschiedlichen Positionen agieren, aber eine Sache beide gemeinsam haben, und das ist, es sind Spieler, die das Spiel regieren wollen, die sich gar nicht auf ihre Position irgendwie so festlegen, sondern das ganze Spielfeld als ihr Territorium, als ihr Herrschaftsgebiet verstehen, wo sie auch andere Spieler in Szene setzen. Und von daher sind auch diese Etikette, der Titel, die ihnen verliehen wird, Kaiser und König, absolut zutreffend. Die bringen das ganz gut auf den Punkt.
Nicht nur die beiden Stars ragten heraus. Deutschland, der Europameister, hatte noch 2 Jahre zuvor glänzenden Fußball gespielt, dem das Etikett Fußball 2000 angeheftet wurde. Das Team galt lange als die beste deutsche Nationalmannschaft überhaupt, mit dem Spielmacher Günter Netzer.
Netzer steht am Ball und schießt ein Tor!
Zudem hatten beide Teams je einen starken Block der damals dominierenden Clubmannschaften Europas. Ajax Amsterdam, wo Cruyff bis 1973 spielte, prägte das Spiel der Niederländer. Bei den Deutschen waren es die Bayern. Zwar war das deutsche Team nicht mehr ganz so glänzend wie bei der EM, aber immer noch imponierend, was die Klasse der Spieler betraf. Genies wie Cruyff und Beckenbauer sind einmalig, aber es gab eben auch die Könner der zweiten Reihe. Rob Rensenbrink, Johan Neeskens und Johnny Repp bei den Niederländern, bei den Deutschen Sepp Maier, Gerd Müller, Jürgen Grabowski und vor allem Wolfgang Overath. Der Kölner Spielmacher war ein glänzender Turnierspieler. Er stach seinen Rivalen Günter Netzer von Real Madrid aus. Es war vor allem Overaths Wettkampfhärte, die den Ausschlag gab. 1966 WM Zweiter, 1970 Dritter, 1974 Weltmeister. Er hat dabei jeweils alle Spiele der deutschen Mannschaft bestritten.
Ich habe dann auch immer um den dritten Platz mitgespielt. Ich glaube, vielleicht eine meiner Stärken war, dass ich mich in dieser kurzen Zeit, in was sind 4 Wochen oder was, unerhört gut konzentrieren konnte auf das, was da unten war, wo ich sonst, wenn ich so in meinem Verein so die normalen Spiele hatte, das war eine lange Saison, da war das schon anders.
Im Finale war er einer derjenigen, die dafür sorgten, dass die Niederländer, die auch wegen ihres Sieges gegen den Titelverteidiger Brasilien leicht favorisiert waren, nicht zur Entfaltung kamen.
Dass die Holländer spielkulturell besser seien, hat man bisher nicht erkannt. Im Gegenteil, die deutsche Mannschaft hat nach Anfangsschwierigkeiten im Mittelfeld sogar ein leichtes Plus. Auch das Verdienst von Wolfgang Overath, auch das Verdienst von Holzenbein.
Dennoch wirkte die Art und Weise des Auftritts der Holländer nach. Sie spielten spektakulär, und zwar von Beginn an. Was die Niederländer zeigten, war, wie Schulze Marmeling ausführt, die letzte große taktische Revolution im Fußball. Pressing, den Raum ausnutzen, schnelle Kombinationen. Das wurde in der niederländischen Fußballschule vor allem bei Ajax Amsterdam systematisch gelehrt und fand auch Nachahmer. Alles, was danach kam, seien Abzweigungen und Weiterentwicklungen gewesen, sagt Dietrich Schulze Marmeling.
Franz Beckenbauer wird 1990 als Teamchef mit der Nationalmannschaft Weltmeister, holt später dann die WM nach Deutschland, ist Funktionär beim FC Bayern München, geht in einer Phase der Krise des deutschen Fußballs als die Lichtgestalt, die einzige Lichtgestalt im miesigen Fußball in die Fußballannalen ein. Johan Cruyff im taktisch fußballerischen Hinsicht vielleicht noch nachhaltiger wirkend. Es gibt ja auch im Trainerbranche sogenannte Cruyffisten, die der Philosophie von Johan Cruyff folgen. Das ist vielleicht der Unterschied auch zwischen den beiden, dass Cruyff eine sehr ideologische Vorstellung vom Fußball hatte, die dann in einer sehr kohärenten Philosophie ihren Ausdruck fand.
Der Kaiser war ein Pragmatiker. Vielleicht wurde er deshalb als Spieler und als Trainer Weltmeister, was seinem großen Rivalen nicht vergönnt war. Auch das ist eine Erkenntnis aus diesem Buch. Das schildert nicht nur in äußerst lesenswerter Weise die Bedeutung der beiden Fußballer, sondern auch, in welcher Atmosphäre sie sich begegneten. Ein kleines Stück Zeitgeschichte erzählt an den beiden besten Fußballern ihrer Generation.